Servus, liebe Bayern-Fans, wir sind zurück bei der Bayern-Woche, eine andere Bayern-Woche. Wir hatten euch ja in der letzten Folge schon erzählt, Morin und ich, dass es ein bisschen anders wird, wenn ich dann bei der Weltmeisterschaft bin. Morin ist jetzt nicht dabei, die hält in München weiter die Stellung für uns, versorgt uns da auch mit Infos. Mit mir jetzt unterwegs die Kollegen Patrick Berger und Felix Fischer. Hallo ihr zwei.
Hallo oder Servus, wie man eben aus Bayern sagt.
Ja, hallo, Servus. Bei mir klingt das ein bisschen komisches Servus, weil ich ja nicht aus München komme oder aus Bayern, deswegen seht's mir nach.
Es gibt aber auch noch genug Bayern-Fans außerhalb von Bayern.
Das stimmt auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall. Weiß ich auch, was einigen wir uns, sagen wir trotzdem Servus. Ja, passt am
besten. Ich würde sagen, nicht sagen Servus und du bleibst bei deinem
Hochdeutschen. Ich bleib beim Hallo.
Ja gut, wir sind ja beide aus Hessen, da können wir auch Gute sagen. Aber
da kann man auch Gute sagen, ja, das stimmt.
Jetzt wird's kleinteilig.
Jetzt wird's kleinteilig, genau. Patrick, Felix, ihr seid mit mir hier bei der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind gerade im Oman, haben da das erste und letzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft verfolgt, haben darüber auch berichtet und ja, sind jetzt dann morgen ab Freitag unterwegs in Doha, in Katar und werden dann dort vor Ort über die Nationalmannschaft eben berichten, euch mit Infos versorgen. Patrick, du bist ja eigentlich für den BVB und für Schalke zuständig. Erklär auch trotzdem mal den Hörern, den Hörerinnen, warum du jetzt hier mit dabei bist.
Ja, bei BVB zuckt wahrscheinlich der ein oder andere zusammen, weil es der größte Verfolger und Rivale in Deutschland wahrscheinlich ist von den Bayern. Aber natürlich wird es hier in dem Podcast nicht um den BVB gehen. Das werde ich tunlichst meiden, sondern natürlich um die Bayern, um die Nationalspieler, wie du es eben schon gesagt hast, mein Fokus ist, weil ich eben im Westen für Sport1 über die Vereine berichte, Schalke auch dabei, Leverkusen, Gladbach, Köln, aber eben Schwerpunkt auf Dortmund. Aber in der Zeit kennt man eben viele Nationalspieler, die auch hier vor Ort sind, wie beispielsweise Niki Süle, der ja auch eine Vergangenheit hat, Mats Hummels, gut, der ist jetzt hier nicht dabei, da gab es eine kleine Vorgeschichte, die ja wahrscheinlich auch nochmal kurz hier thematisiert wird, aber Fokus natürlich voll auf die Nationalmannschaft und ich freue mich, dass wir hier zusammen im Oman sind bei ziemlich widrigen Bedingungen, weil es ist schon sehr schwül und heiß, Felix, ne? Genau. Du hast gestern auch geschwitzt in der Mixzone.
Oh, war es da eng und warm und ja, Mixzone ist dann eben schon ein kleines Stichwort. Ich darf euch technisch hier vor allem den Rücken ein bisschen frei halten, mich um das Bewegbild kümmern, um den Bewegbildaspekt, aber euch inhaltlich natürlich auch unterstützen hier im Podcast, aber auch textlich vor der Kamera etc. Also ich glaube, wir kriegen das hin und ich freue mich auf jeden Fall auf diese WM.
Genau, und Felix, du warst ja auch jetzt bei den letzten Spielen mit vor Ort, hast die Bayern noch begleitet, als ich noch ein bisschen vor der WM mal Urlaub gemacht habe, ein bisschen abgeschaltet habe. Erzähl doch mal so deine Eindrücke von den Spielen, bei denen du warst.
Ja, vor allem gegen Werder Bremen in München hat man gesehen, dass die Bayern sich da nochmal so ein bisschen den Frust, den sie in dieser Saison ja auch schon gab, nach einem holprigen Tief, so ein bisschen von der Seele geschossen haben und eben Bremen gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Niklas Füllkrug war da ja nicht dabei, der jetzt gestern das Siegtor geschossen hat gegen den Oman. Aber die Bayern haben da einfach ihr Potenzial wieder gezeigt, dass sie vor allem offensiv haben mit einem überragenden Serge Gnabry, hat er ja auch in Barcelona unter anderem schon gezeigt. Und das ist genau das, was die deutsche Nationalmannschaft auch braucht. Die Bayern, den Bayern-Block in Topform und dann wird bei der Weltmeisterschaft auch einiges drin sein. Bleibt es nur noch zu hoffen, eben aus deutscher Sicht, dass Thomas Müller wirklich fit wird und auch aus Bayern-Sicht sozusagen. Und ja, dann steht im erfolgreichen Turnier eigentlich nichts mehr im Wege, wenn man jetzt nicht unbedingt den Test gestern im Kopf hat.
Ja, über das Personal sprechen wir gleich natürlich nochmal ausführlich, über das Spiel auch gegen den Oman. Felix, trotzdem, du warst ja auch in der Interviewzone nach dem Spiel gegen Bremen und da fand ich sehr auffällig, habe ich auch im Urlaub mitbekommen, die Aussagen von Leon Goretzka über das Thema Katar.
Genau, ich hatte ihn darauf angesprochen, die Fans im Stadion haben sich ja, wenn man so will, lautstark mit einem großen Plakat gewehrt gegen die homophoben Aussagen eines WM-Botschafters eben aus Katar. Und Leon Goretzka ist ja einer, der dann immer eine klare Meinung vertritt, dem diese Sachen wie Menschenrechte etc. auch wichtig sind. Und er hat uns dann eben gesagt, dass er total dahinter steht, dass er zumindest ein Stück weit auch stolz ist auf die Bayern-Fans, auf seine Fans, die da so klar Partei ergreifen und dass man da eigentlich gar nicht diskutieren muss, dass es völlig indiskutabel ist, so ein Verhalten. Und ich bin mir auch sicher, dass man von ihm während der WM noch das eine oder andere hören wird. So kennt man ihn halt.
Ja, Hut ab, Leon Goretzka. Ja, Patrick, du kennst Leon Goretzka ja auch aus der Nationalmannschaft als sehr meinungsstarken Spieler. Was sagst du zu so Aussagen?
Ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass jemand klare Kante zeigt. Man hat das jetzt schon auch gemerkt in vielen Interviews, die er in der Vergangenheit gegeben hat, unter anderem auch bei 11 Freunde schon bei den geschätzten Kollegen. Ist jemand, der sich klar und deutlich positioniert, der da klare Kante zeigt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube grundsätzlich, dass das ein schwieriger Spagat ist für die Nationalspieler, nicht jetzt nur für die Bayern-Spieler, die einen großen Block bilden, gerade mit dieser ganzen Geschichte Katar, Sponsoring, da hat der Leon Goretzka auch gesagt, er wünscht sich, dass das im nächsten Jahr dann beendet wird. Ich glaube, dass das schon in den Hinterköpfen der Spieler eine Rolle spielt, dass sich viele mit dieser Geschichte natürlich auch auseinandersetzen und dass ihnen das, ich meine, es ist eine WM, es ist das Größte für sie überhaupt dabei zu sein, aber dass das so ein bisschen auch die Lust vielleicht unterbewusst raubt und deswegen stelle ich einfach mal die These auf, dass Länder, südamerikanische Nationen wie zum Beispiel Brasilien oder Argentinien, wo diese Probleme in diesen Ländern vielleicht nicht so sehr angesprochen werden und der Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf Fußball liegt, das sage ich jetzt völlig wertfrei, ich sage nicht, dass ich es besser finde, weil ich finde es gut und wichtig und richtig, dass man da den Finger in die Wunde legt, aber dass die vielleicht doch ein bisschen befreiter aufspielen können und deswegen viel größere Chancen auf den Titel haben.
Ich bin tatsächlich auch davon überzeugt, dass das auf jeden Fall eine größere Rolle auch spielt in den Köpfen der Spieler, wie du gerade gesagt hast. Manuel Neuer hat sich ja auch schon klar positioniert und gesagt, sie werden tun, was sie können, um sich klar zu positionieren. Und auch das raubt natürlich ein bisschen Energie und ist, ja, wenn man so will, ein kleines Störgeräusch, auch wenn ich total bei dir bin und beim DFB, man muss sich da klar äußern.
Ja, wir werden das Thema genauer beobachten, werden auch vor Ort natürlich unsere Erfahrungen sammeln und dann am Ende auch ein Fazit ziehen zu dem Ganzen. Trotzdem wollen wir jetzt nicht ganz abdriften. Wir haben noch nach dem Bremen-Spiel das Schalke-Spiel gehabt, der Bayern, und hören da mal kurz die Meinung von Maureen, die für uns im Stadion war.
Hi an euch drei in den Oman. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich halte zurzeit hier in München die Stellung und werde euch über die Neuigkeiten von der Säbener Straße auf den Laufenden halten. Am Samstag war ich beim letzten Hinrundenspiel für den FC Bayern auf Schalke mit dabei. 2-0 haben die Bayern gewonnen. Es war vielleicht keine Gala-Vorstellung, aber eine ziemlich reife Leistung und ein guter Jahresabschluss. Ich konnte nach dem Spiel mit Julian Nagelsmann sprechen, der auch sehr zufrieden war. Hören wir doch mal rein, was sein Fazit ist.
Ja gut, am Ende, glaube ich, konzentriert. Klar, es war kein Feuerwerk wie gegen Bremen, aber das so kurz vor der Weltmeisterschaft auch nicht zwingend notwendig. Ich glaube, wir hätten schon noch ein bisschen Tempo anziehen können, wenn es notwendig gewesen wäre. Am Ende aber sehr erwachsen und sehr verdient. Zwei schöne Tore gemacht, ein paar Chancen vergeben, aber insgesamt finde ich, sieben heute auch wieder so einen Schritt gemacht haben, die letzten Monate, was das Erwachsenenfußball angeht, dass wir jetzt nicht alles nach vorne spielen wollen und immer nur mit offenem Visier, sondern dass wir einfach auch mal lernen, draufzusteigen. Die Jungs machen das herausragend gut in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass natürlich alle den Schwung mitnehmen in die Weltmeisterschaft, aber dann auch in der Rückrunde genauso performen wie jetzt. Das ist mein Wunsch fürs neue Jahr.
Also Julian Nagelsmann zieht eine positive Bilanz auch zurecht. Nach einer schwierigen Phase Anfang der Saison hat sich die Mannschaft wieder gefangen und extrem entwickelt. Da haben wir auch im Podcast schon oft drüber gesprochen, wie die Formkurve nach oben ging. Und für die Bayern natürlich wichtig, dass sie auf Platz 1 überwintern, weil das ist ihr Anspruch. Und für Hansi Flick und die WM natürlich auch super, weil die Bayern einen guten Block mit sehr formstarken Spielern nach Katar schicken. Damit gebe ich zurück zu euch und wünsche euch viel Spaß bei der WM und noch eine gute Zeit. Ich melde mich dann wieder von der Säbener Straße, wenn es was Neues gibt.
Ja, aus Bayerns Sicht war dieses Spiel gegen Schalke einfach so ein bisschen Pflichtaufgabe erfüllt. Gegen den Tabellenletzten muss man gewinnen, völlig klar, um da auch in der Tabelle eben vorne zu bleiben, nachdem man die sich ja vor kurzem geholt hat, die Tabellenführung. Und die beiden Spieler, die vergangenen Wochen performt haben, Serge Gnabry und Erik-Maxim Choupo-Moting, haben da eben mit ihren Toren auch das Spiel entschieden.
Und Jamal Musiala nicht vergessen, das war eigentlich der überragende Spieler in dem Spiel.
Völlig recht, wirklich überragend. Und den braucht es auch, der hat gestern zum Beispiel eben gefehlt, auch im Test gegen den Oman. Seine Dribblings, seine Ideen, seine Ballsicherheit, die wird Deutschland, und wir schlagen da immer wieder die Brücke, auch bei der WM sehr, sehr weiterhelfen.
Genau, und jetzt geht's erstmal in den Urlaub für den FC Bayern. Ich meine, die meisten Spieler fahren eben oder sind eben zu den Nationalmannschaften gereist. Julian Nagelsmann, der macht jetzt auch erstmal einen kleinen Break. Am 28.11. geht's dann auch wieder weiter. Erst, das heißt jetzt ein bisschen abschalten, ein bisschen Kurzurlaub machen, auch in Sven Ulreich zum Beispiel. Die dürfen wir jetzt einfach mal regenerieren. Dann wird bis zum 9.12. auch nochmal weiter trainiert.
Wie siehst du das ganz kurz? Wie kannst du da uns kurz einen Einblick geben? Wie läuft das dann bei Bayern? Wie viele sind da auf dem Trainingsplatz? Sind es dann vor allem Spieler aus der zweiten Mannschaft oder wie gestaltet sich das?
Ja, hauptsächlich aus der zweiten Mannschaft. Ich meine, Martin De Michelis, der Trainer der Amateure, ist jetzt ja auch zu River Plate gewechselt endgültig. Das stand ja wochenlang auch im Raum. Holger Seis hat jetzt übernommen, aber klar, der wird dann einige Spieler abgeben müssen an Julian Nagelsmann und das ist ja auch für die ganzen Jungs eine Riesenchance, sich da zu beweisen und dann Nagelsmann mal vorspielen zu können. Eine Riesenchance. Wir haben ja auch mit Ayub Aydin zum Beispiel aus der zweiten Mannschaft Mittelfeldspieler gesprochen. Den wird es definitiv in diesen Trainingseinheiten dann brauchen und für den ist es auch nochmal wichtig, weil zum Beispiel sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus bei den Bayern, bei der zweiten Mannschaft und der macht sich natürlich auch Gedanken, was ist jetzt der nächste Step für die Zukunft, weil Regionalliga ist für ihn dann auch nicht so das absolut Ideale, genau wie für viele andere Talente, weil logischerweise ist es zwar gut, mit der Körperlichkeit in der Regionalliga klarzukommen, aber das klare Ziel ist natürlich schon, in den Profifußball zu kommen. Dritte Liga, zweite Liga. Und da ist natürlich so eine Woche oder zwei Wochen, drei Wochen bei den Profis unter Julian Nagelsmann extrem wertvoll als Erfahrung.
So eine Gelegenheit kriegst du eben richtig selten. Du hast gerade angesprochen, so ein bisschen die Zukunft der Spieler. Und es gibt ja einen Spieler, bei dem es jetzt ja, immer offener wird gefühlt, wie denn die Zukunft beim FC Bayern aussieht.
Genau, Benjamin Pavard. Da hatten wir schon häufig auch in den letzten Folgen mal drüber gesprochen, beziehungsweise auch drüber berichtet bei sport1.de. Also seine Zukunft ist definitiv offen. Er hat jetzt nochmal der Gazzetta dello Sport ein Interview gegeben und hat gesagt, ich bin eigentlich bereit für das nächste Projekt, für eine neue Herausforderung. Und klarer kann man ja eigentlich nicht seinen Abschied ankündigen.
Gefällt den Bossen logischerweise nicht.
Ja, die Aussagen kamen nicht gut an, das kann man definitiv sagen. Also nach unseren Infos waren die auch maximal irritiert, als sie das dann gelesen haben, vor allem innerhalb von wenigen Tagen. Also er hatte ja zuerst der Gazzetta, zuerst der L'Equipe das Interview gegeben, gesagt, hey, 6 Jahre, fast 7 Jahre in Deutschland, ich würde gerne mal was anderes machen. Ja. Und ein paar Tage später nochmal der Gazzetta dello Sport, da dann auch erzählt, ja, sein Kumpel Olivier Giroud aus der Nationalmannschaft, der hat ihm schon sehr positives Feedback gegeben zur italienischen Liga. Mhm. Und das sind schon Aussagen, die kitzeln natürlich auch ein bisschen. Und bei den Bayern kam das definitiv nicht gut an.
Das ist ja diese alte Thematik, diese Diskussionen haben, die wurde schon so oft geführt. Klar ist es verständlich, dass man mal eine andere Aufgabe möchte, dass man nochmal ins Ausland will, wenn man lange bei einem Verein war, lange in der Bundesliga war. Aber das dann eben so öffentlich zu platzieren, in zwei Interviews bei zwei der größten Sportzeitschriften, die es überhaupt gibt, da kann ich tatsächlich verstehen, dass die Bayern-Bosse da auch irritiert sind. Was ist denn deine Prognose, wenn es jetzt, wie es jetzt mit ihm weitergeht, mit Benjamin Pavard?
Ja, also klar ist für die Bayern, der geht definitiv nicht im Winter. Sein Vertrag läuft dann noch bis 24 und vorher wollen sie ihn eigentlich jetzt ja eher ungern abgeben. Natürlich 2023 ist die Option da, da können sie nochmal Geld machen, aber das ist alles noch sehr weit weg. Also ich gehe schon davon aus, dass er nächsten Sommer den Verein entweder verlässt oder er entscheidet sich um. Er sagt, hey, vielleicht ist das Gras doch nicht viel grüner woanders. Ich kann doch beim FC Bayern bleiben. Deswegen, also das ist noch völlig offen, aber die Tendenz geht natürlich schon eher Richtung Abschied.
Das Gras ist auf jeden Fall sehr grün an derselben Straße. So viel kann ich auch verraten. Die Sache ist ja auch die, dass es mit Nusayir Masraoui einen sehr, sehr guten Ersatz in Anführungszeichen gibt, beziehungsweise einen, der ihn in den vergangenen Wochen ja ein Stück weit fast verdrängt hat auf der Rechtsverteidigerposition. Da gab es am Anfang ja verhältnismäßig viele Zweifel an ihm. Da war eher Rein Gravenberg der gehandelte Top-Neuzugang von den jungen Spielern, aber jetzt hat der Masraoui da ein Stück weit auf jeden Fall den Rang abgelaufen.
Definitiv, der ist ja auch bei der marokkanischen Nationalmannschaft mit dabei, auch bei der WM, da werden wir sicherlich auch nochmal über ihn ausführlicher berichten. Aber ja, du sagst es, die haben vorgesorgt, die Bayern, nicht nur mit Masraoui, sondern auch mit De Ligt, der eben auf der Position spielt, auf der Pavard ja gerne gespielt hätte, in der Innenverteidigung. Der wollte mit seinem Kumpel Lucas Hernandez, die beiden verstehen sich auch abseits des Rasens sehr gut und daneben viel miteinander, mit denen wollte er eben in der Innenverteidigung spielen. Und dieses Ziel, dieser Traum vielleicht auch in Anführungszeichen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieses Ziel ist eben nicht erfüllt worden. Und deswegen ist Pavard ja enttäuscht, obwohl er schon 87% der Spielminuten in dieser Saison absolviert hat. Also es mangelt nicht an dieser sportlichen Wertschätzung, sondern eher vielleicht an der Positionsthematik. Aber klar, diese Aussagen, wenn ein Spieler solche Aussagen tätigt, das kommt dann natürlich nicht gut bei den Verantwortlichen an. Trotzdem, da will ich nochmal kurz, dann kannst du auch was sagen dazu, nur kurz sagen, dass für den Spieler jetzt aktuell kein Bedarf auch herrscht und auch für die Bayern kein Bedarf herrscht, da jetzt ausführlich drüber zu sprechen, weil jetzt ist Weltmeisterschaft. Man wird sich dann höchstwahrscheinlich danach mal zusammensetzen. Die Bayern wollen das jetzt am liebsten erstmal im Sande verlaufen lassen.
Ja, ich glaube, sie sind wahrscheinlich im Moment auch froh, dass bei Bayern medientechnisch eben gerade nichts stattfindet. Logischerweise keine Pressekonferenzen, keine Interviews nach den Spielen etc. Und man muss ja auch noch kurz festhalten, dass das Pavard in den vergangenen Wochen diese von ihm geliebte Innenverteidigerposition ja auch spielen durfte. Klar, hat er ein bisschen mit Verletzungen zu tun, aber nichtsdestotrotz durfte er da eben Minuten sammeln. Aber ja,
Vielleicht will er auch nur seinen Markt testen, kann ja auch sein. Er will jetzt mal sich ins Schaufenster stellen, dann noch bei der WM vorspielen und dann ja vielleicht ja hoffen, dass dann ein großer Verein nochmal auf ihn zukommt, weil der FC Bayern, man muss schon sagen, Real Madrid, dann kommt schon fast der FC Bayern eigentlich von dem Standing her, muss man eigentlich sagen. FC Barcelona vielleicht noch, obwohl die ja in der Europa League spielen, aber der FC Bayern ist schon eine Top-Adresse in Europa und dann frage ich mich natürlich auch, wo soll es noch besser werden?
Ja.
Er hat allerdings auf der anderen Seite auch mit Bayern alles erreicht. Das hat er auch nochmal in dem Interview betont. Und er hat sich auch letztes Jahr schon mit einem Abschied aktiv beschäftigt. Also eigentlich nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr, vor dem Beginn der aktuellen Saison. Da hatte er schon diese Absicht, eigentlich etwas Neues zu machen. Da gab es loses Interesse von Man United, vom FC Chelsea. Die Bayern haben ihn auch bei Atletico Madrid angeboten, im Zuge des Interesses an Joao Felix. Mhm. Dann aber hat Atletico gesagt, nee, Pavard wollen wir nicht haben. Also es gab auch nicht diesen Verein, der jetzt gesagt hat, hey, wir bezahlen jetzt Summe XY. Es gab Interesse, aber eben nicht dieses wirklich konkrete, dieses konkrete Angebot auch für den FC Bayern. Deswegen ist Pavard auch geblieben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, weil Julian Nagelsmann gesagt hat, das ist so ein wichtiger Spieler für mich, ich vertraue ihm. Auch Dino Topmöller, der Co-Trainer, ist so nah an Pavard dran, die verstehen sich super. Die haben ihm eben auch Vertrauen in Form von Spielzeit entgegengebracht, was ja auch aktuell zu sehen ist, 87% aller Spielminuten. Also da kann sich eigentlich kein Spieler beschweren.
Genau, und ja, wir dürfen gespannt sein jetzt, was er bei der WM so abruft. Wenn er wieder so ein Traumtor schießt wie 2018, wir erinnern uns, glaube ich, alle vom rechten Strafraum Eck ins linke Kreuzeck.
Mache ich jede Woche im Training.
Verstehe. Dann wird es natürlich nochmal ein bisschen Interesse geben, vielleicht der Vereine, und dann wird auch in Sachen Marktwert eventuell nochmal was passieren. Also ein Franzose könnte den FC Bayern eben verlassen, vermutlich dann erst, wenn dann im Sommer, aber ein anderer wird, beziehungsweise möchte zumindest bleiben, so wie es aussieht, oder?
Genau, Lucas Hernandez, sein Kumpel, Pavards Kumpel, der ist natürlich auch voll gesetzt bei den Bayern, ist der Abwehrboss, Julian Nagelsmann hat es auch nochmal betont. Wenn er auf dem Platz steht, dann haben wir diese körperliche Präsenz. Da will ich auch nochmal auf das Interview mit Ayub Aydin verweisen. Der hat gesagt, was der Hernandez im Training, weil er war ja eine Woche schon bei den Profis, was der für eine Power hat. Also kein Spieler kommt an dem vorbei im Training.
Ja.
Und ich glaube, so einen Spieler will jeder Trainer haben, so einen Spieler will auch jeder Mitspieler haben. Also das ist ein sehr wichtiger Spieler und die Bayern, die sind weiterhin in Gesprächen auch mit seinem Berater Manuel Garcia Quilon. Da gibt es gute Gespräche, aber es ist eben noch nicht so weit, dass man jetzt sagen kann, der unterschreibt jetzt nächste Woche seinen neuen Vertrag. Das ist unser aktueller Kenntnisstand. Aktuell ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, es ist die Weltmeisterschaft und nach der WM wird man sich sicherlich zusammensetzen und dann nach einer Lösung suchen. Für die Bayern ist wichtig, wir wollen den Spieler halten und wir wollen das Thema diese Saison, also in den nächsten 6 Monaten, 6, 7, 8 Monaten, wollen wir das dann auch lösen.
Genau, Lucas Hernandez, finde ich, macht auch einfach Spaß. Wenn man Spaß hat an intensivem Verteidigen, an Top-Zweikampfverhalten, an Einsatz, dann kann man bei ihm nur Spaß haben, weil er sich in jedem Spiel eben voll reinhaut. Ja, und auch deshalb tatsächlich einmal ein kleines bisschen verletzungsanfällig ist, weil er oft volles Risiko geht und sich eben so in die Zweikämpfe reinhaut.
Ja, an der Stelle muss man nochmal Hasan Salihamidžić hervorheben. Der hat den Spieler ja auch verpflichtet damals. Es war ja eigentlich sein Wunschtransfer. Als er angefangen hat bei den Bayern eben in der sportlichen Leitung, da haben ja auch viele Kritik dann an Salihamidžić geübt. Wie kann der 80 Millionen ausgeben? Dann war Hernandez der 80 Millionen Mann, der sich nur verletzt und wie auch immer. Salihamidžić hat trotzdem immer an ihn geglaubt und der arbeitet auch intensiv eben daran, dass Hernandez langfristig bei den Bayern bleibt. Er hat sich auch nochmal mit dem Spieler selbst getroffen, mit ihm gesprochen über dieses Thema Zukunft und da war das Feedback eigentlich schon so, alle Beteiligten wollen weitermachen. Klar, natürlich trotzdem, so Verhandlungen, die ziehen sich, da geht es auch um finanzielle Themen und Hernandez, der verdient ja jetzt schon nicht schlecht bei den Bayern, es geht ja schon in Richtung ja deutlich über der 15-Millionen-Grenze und vielleicht drückt er ja nochmal eine Gehaltskategorie auf, das ist natürlich auch immer das Ziel, er ist jetzt im besten Fußballeralter. Es gibt natürlich auch andere Vereine, die schon in den vergangenen Jahren mal Interesse angemeldet haben, PSG zum Beispiel, aber Hernandez, der fühlt sich auch wohl in München, deswegen ist meine persönliche Prognose jetzt, dass der Spieler auch langfristig dann bei den Bayern bleiben wird.
Darauf wollte ich tatsächlich auch gerade nochmal hinaus, dass man eben das Gefühl hat, dass er sich wohlfühlt. Er saß im Champions League im Rückspiel in der Vorrunde gegen Inter Mailand fast neben uns auf der Tribüne, hat da ein Selfie nach dem anderen gemacht und ist da überhaupt nicht müde geworden, hat sich sehr, sehr nett auch mit den Fans unterhalten. Also man hat wirklich das Gefühl, er fühlt sich wohl in München und würde gerne auch hier bleiben. Ich finde, er passt auch sehr gut zum Verein, deswegen warum nicht. Und um die Brücke wieder so ein bisschen zu WM zu schlagen und auf Lucas Hernandez kommen wir gleich nochmal ganz konkret zu sprechen. Aber ja, ein sehr interessanter Fakt, dass wie viele Spieler der FC Bayern bei dieser Weltmeisterschaft stellt.
Ja, 17 an der Zahl, oder? Ich glaube, kein Verein hat mehr kein Top-Verein oder kein Verein generell hat mehr.
Das ist ein Allzeitrekord. Also der FC Bayern, noch nie hat ein Verein so viele Spieler bei einer Weltmeisterschaft abgestellt wie der FC Bayern dieses Jahr.
Kannst du sie kurz nennen?
Sehr gerne. Es gibt natürlich den Deutschlandblock mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané. Dann gibt's aber auch einen kleinen französischen Block, hatten wir gerade schon angedeutet, mit Benjamin Pavard eben, mit Lucas Hernandez, aber auch mit Dayot Upamecano, Kingsley Coman. Und dann gibt's auch noch einige andere Nationen, Alfonso Davis, der Kanadier, Nusayir Mazraoui für Marokko, Josip Stanisic für Kroatien, Matthijs de Ligt von den Niederlanden hatten wir auch schon angesprochen, Erik-Maxime Choupo-Moting, der für Kamerun auflaufen wird, und Sadio Mané, Senegal, da haben wir, ja, es ist ja ein Thema für sich, da könnten wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen, da ist er noch nicht mal sicher, ob er wirklich spielen kann, ist also gerade verletzt, aber trotzdem Teil des Kaders und wir hoffen, dass er eben noch zum Einsatz kommen kann. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt, dass so viele Bayern-Spieler jetzt bei dieser WM dabei sind.
Einer fehlt natürlich, das müssen wir auch nochmal erwähnen, Ryan Gravenberch, da hatten wir auch schon häufig drüber gesprochen, es hat dann am Ende, wie eigentlich prognostiziert, wie zu erwarten war, nicht gereicht für den Kader. Louis van Gaal, der will natürlich auch Spieler haben, die voll im Saft stehen. Gravenberch hat zwar auch seine Chancen bekommen, Felix, aber er konnte jetzt auch nicht wirklich da Werbung in eigener Sache betreiben.
Ja, wir wissen auch, dass er das Potenzial hätte, aber er ist eben noch nicht in München angekommen und hat noch total Probleme im Spiel, hat oft keine Bindung zum Spiel, hatte eben viele Chancen auch gegen schwächere Gegner. Ich erinnere mich da an das Spiel in Pilsen gegen einen wirklich schwachen Gegner, hat viele Minuten da bekommen und sich eben überhaupt nicht präsentieren können. Keine Wege so wirklich oder keine so richtigen Aktionen in der Offensive, keine Torgefahr.
Und das Defensivspiel, muss man eigentlich sagen, vernachlässigt. Da hat sich auch das Trainerteam ein bisschen dran gestört, dass eben noch diese defensive Verlässlichkeit von Gravenberch fehlt. Wiederum in Barcelona, als er dann reinkam, das fand ich war einer seiner stärksten Joker-Einsätze. Da hat er wirklich aktiv auch gegen den Ball gearbeitet, hat noch viele Bälle eben erobert, war giftig, war präsent und das erwarten natürlich die Bayern in jedem Spiel, wenn er reinkommt. Aber ich denke auch bei so einem jungen Spieler, es geht da auch um eine mentale Geschichte. Also er hat ja bei Ajax wirklich gezeigt, auch in der Champions League auf dem höchsten Niveau, was er kann. Er braucht einfach Vertrauen, vor allem in erster Linie Vertrauen in sich selbst und dann eben Vertrauen von dem Trainer. Aber der Trainer hat es natürlich auch nicht leicht, wenn man sich mal das ganze Personal im Mittelfeld ansieht.
Genau so ist es. Aber wäre deine Prognose dann eben eher eine positive bei ihm?
Ja, ich finde, du brauchst einfach als junger Spieler ein bisschen Zeit, um dich zu akklimatisieren. Du kommst von einem Land, das du kennst, in ein Land, das du nicht kennst. Also er ist ja wirklich nur in Amsterdam aufgewachsen, hat da auch seine Freunde, seine Familie, ist natürlich auch ein paar mit nach München gekommen, aber es ist für ihn einfach ein neues Leben. Auch ein Mathys Tel, der ist jetzt noch nicht Stammspieler, der liefert vielleicht mehr, weil er gerade in der Offensive einfach auch mutig spielt, oft zum Abschluss kommt und sich dann auch einfach belohnt dafür. Bei Gravenberch ist es so, er braucht dieses Erfolgserlebnis und das hatte er bei Bayern ja noch nicht. Wenn er mal ein Tor macht, glaube ich, das wäre so ein Brustlöser für ihn, irgendwie nach einer Ecke das Ding reingedrückt oder mal einen Ball aus der zweiten Reihe.
Wie er dann reingeht, ist egal.
Genau, wie er reingeht, ist egal. Der braucht einfach dieses Erfolgserlebnis. Für ihn natürlich schon ein Rückschlag, weil meine These ist, dass er bei der WM dabei gewesen wäre oder jetzt bei der WM dabei wäre, wenn er bei Ajax geblieben wäre.
Das kann sehr gut sein, tatsächlich. Also da hat er sich ja wirklich top präsentiert. Ich habe mir damals auch, als der Wechsel dann mehr oder weniger fix war, die ein oder andere Compilation angeschaut. Also es war echt eine Freude, ihm zuzuschauen. Aber da muss man halt auch wieder festhalten, dass die Qualität der beiden Ligen einfach unterschiedlich ist und einfach das Niveau ein anderes.
Ja, ich denke, wir sollten da auch in der zweiten Saison erst das endgültige Fazit fällen über den Spieler. In welche Richtung kann es gehen? Weil jetzt finde ich das persönlich einfach zu früh.
Definitiv. Weiterer interessanter Aspekt mal abseits jetzt der deutschen Nationalmannschaft, das Linksverteidiger-Duell bei Frankreich, weil es nämlich ein ganz spezielles ist.
Ja, Lucas Hernandez gegen seinen Bruder Theo. Ich fand das ja ganz interessant. Didier Deschamps hat auf einer Pressekonferenz eben im französischen Teamlager gesagt, dass beide Spieler sich um diese Position duellieren werden. Also er sieht Lucas Hernandez nicht wie bei den Bayern als Innenverteidiger. Da hat er natürlich auch viele andere Optionen. Upamecano, Koundé, auch ein Varane von Man United. Also da gibt's einfach sehr, sehr viele Optionen. Deswegen sieht er Hernandez eben links, also den Lucas und den Theo auch. Also ich fände das ziemlich heftig, mich mit meinem Bruder, um eben diese Position zu duellieren bei einer Weltmeisterschaft, oder?
Ja, da können wir bei Gelegenheit einen der beiden auf jeden Fall mal drauf ansprechen, wenn sich das jetzt während der WM die Gelegenheit ergibt. Weil man kann es natürlich auch positiv sehen und sich denken, ja geil, ich kann mich dagegen meinem Bruder beweisen. Man kennt es, glaube ich, wenn man eben Geschwister hat, da will man sich gerne auch mal eben duellieren, zeigen, wer der Bessere ist, zeigen, wer der Stärkere ist. Da bin ich gespannt. Und Theo Hernandez spielt ja auch eine vernünftige Saison beim AC Mailand. Hat in 13 Partien immerhin 4 Torbeteiligungen, 2 selbst gemacht, 2 aufgelegt.
hat auch in der Champions League in 5 Spielen 2 Tore vorbereitet. Also
sehr offensiv orientierter Linksverteidiger, muss man sagen. Es ist dann auch wieder gegnerabhängig, weil Lukas ist jetzt nicht der, der da vorne irgendwie wie Alfonso Davies bis in den 16er reinläuft. Bei Theo, das kennt man ja aus Mailand, das hat man in Mailand häufig schon gesehen, wie welchen Zug er eben zum gegnerischen Tor hat. Aber Frankreich hat natürlich, und deswegen hat Lukas vielleicht auch einen Vorteil, Frankreich hat so viel Offensivpower, vor allem über die Außenbahn, mit einem Coman, mit einem, leider nicht mehr Nkunku, aber mit einem Kolo Muani, der von Eintracht nachnominiert wurde, der auch über den Flügel kommen kann, plus Dembélé und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr, sehr viele Optionen, die Deschamps eben hat. Ich freue mich eh auf diese französische Mannschaft. Ich bin gespannt, wie die sich dann präsentiert, auch wenn Benzema aktuell nicht bei 100% ist, der auch das Training schon zuletzt abbrechen musste, beziehungsweise bei Real Madrid abbrechen musste und jetzt bei Frankreich eben noch nicht richtig drin ist. Ja, Felix, wer ist eigentlich dein Favorit auf den Turniersieg?
Sehr schöne Frage. Tatsächlich die Südamerikaner. Wir hatten ja eingangs auch über dieses, ja, vielleicht weniger Politikum bei denen gesprochen. Kleiner Vorteil. Die klimatischen Bedingungen sind mit Sicherheit ein Vorteil. Und gerade Argentinien und Brasilien haben einfach auch richtig gute Kader. Das ist die letzte WM von Lionel Messi. Also gerade bei Argentinien kann ich mir wirklich vorstellen, dass da was geht. Ansonsten muss man aber auch zum Beispiel mit so Mannschaften wie der Niederlande wieder mal rechnen, auch wenn Gravenberch nicht dabei ist, aber eben Matthijs de Ligt zum Beispiel. Auch die haben einen super Kader. Insgesamt finde ich, ist ein ganz klarer Favorit, dieses Mal schwer auszumachen.
Selbiges gilt in der Champions League. Also man kann natürlich auch sagen, die Bayern haben eine super Hinserie jetzt gespielt, die super Gruppenphase gespielt. Am Ende kommt es dann natürlich auf diese Details in diesen entscheidenden Spielen an. Und da ist für mich auch aktuell keine Mannschaft dabei, bei der ich sage, hey, die sind jetzt so krass besetzt, die sind definitiv Favorit. Und so ähnlich sehe ich es halt wie du auch bei der Weltmeisterschaft. Deswegen vielleicht ja auch Deutschland mit ganz guten Chancen.
Patrick, wie schaut's bei dir aus? Was sagst du, wer gewinnt die WM?
Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass die Südamerikaner, also Brasilien, Argentinien, aufgrund eben, das ist eine kleine Geschichte zwar nur, aber aufgrund der Situation, dass man sich da eben nicht so viel Gedanken macht über die Geschichten, die es in Katar eben gibt und sich voll auf den Fußball fokussieren kann, ist das eben ein großer Grund, warum Argentinien und Brasilien für mich die ganz großen Kandidaten auf den WM-Titel sind. Sie haben beide überragende Mannschaften. Ich finde, so ein bisschen Außenseiterchancen haben auch die Uruguayer. Das weiß ich auch von dir, Kerry, das siehst du auch so, ne, mit Phil Valverde von Real Madrid. Also das sind schon so drei, wo ich sage, boah, die habe ich ganz oben auf dem Zettel. Franzosen finde ich normalerweise auch gut, aber die haben jetzt so viel Verletzungspech mit Nkunku und Co. Pogba nicht dabei, Kanté, also das tut denen schon richtig weh. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sich bei dem Turnier ja vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig zerfleischen. Das ist Mbappé. ist ja auch mal ein bisschen die Gefahr, ne, bei den Franzosen. Deswegen habe ich da ein bisschen weniger Hoffnung, was das angeht aus französischer Sicht.
Ja, wir hatten ja da auch gerade schon das kuriose Bruderduell mit Theo und Lucas Hernandez. Auch so ein kleiner Aspekt, vielleicht kracht es ja sogar bei den beiden, wer weiß. Und dann mal wieder auf die Deutschen zu gucken. Wir haben ja eben das erste Testspiel gesehen, auch im Stadion im Oman. Es waren natürlich auch waren besondere Bedingungen. Ich glaube, alle haben die Fangesänge unter anderem mitbekommen. Aber um zumindest erstmal über das Sportliche zu sprechen.
Yalla, oh Mani, yalla, oh Mani. Dazu sag ich nichts. War gewöhnungsbedürftig.
Also wie gesagt, ich will gerne über das Sportliche sprechen.
Aber dir hat Spaß nicht so gefallen, Felix, ne? Aber ich fand das irgendwie
super. Interessant. Das ist was anderes. Genau. Das ist ganz anderes. Die singen 90 Minuten durch wie so auf einem, keine Ahnung, auf so einem Bazar. Kirmes im Oman. Also das war überragend.
Ich fand's lustig. Ich fand's aber, glaube ich, nur 5 Minuten lustig und dann tatsächlich irgendwann
war anstrengend. War so ein monotones Geräusch irgendwann, ne? Anstrengend. So. Aus unserer Sicht anstrengend. Aber wahrscheinlich, vielleicht finden sie die Ultragesänge auch
anstrengend. Wahrscheinlich.
Weiß ich nicht. Manuel Neuer hat es auf jeden Fall verglichen mit den Vuvuzelas. 2010 Südafrika.
Genau, 2010 Südafrika. Auch Kehrer, Bella Kotschap hat ein bisschen was dazu gesagt. Auch Jonas Hofmann, die schon gesagt haben, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht wird uns das in Katar auch erwarten, haben sie gesagt. Schauen wir mal.
Jetzt versuche ich es nochmal, den sportlichen Aspekt aufzugreifen. Es war ja auch eine komische, ich sag mal, eine seltsame Startelf. Warum haben denn zum Beispiel, um jetzt mal bei den Bayern-Spielen ein bisschen zu bleiben, Stars, die in den vergangenen Wochen super drauf haben, wie Jamal Musiala und Serge Gnabry nicht gespielt?
Ich glaube, Hansi Flick, oder das heißt, ich glaube, also es ist schon relativ klar, dass Hansi Flick diese beiden Spieler schonen wollte jetzt für das Spiel gegen Japan. Die haben natürlich auch viele Spiele in den Knochen, viele Spiele bei Bayern gemacht. Musiala, da muss er jetzt auch nicht mehr drauf schauen, der ist aktuell in super Form. Dann, man weiß ja auch, er geht in die Zweikämpfe sehr mit viel Elan auch und viel Dynamik, viel Trickreichtum und vielleicht hätte ihn dann ja ein omanischer Abwehrspieler umgegrätscht und dann wäre das Geheule natürlich jetzt relativ groß und bei Serge Gnabry eigentlich dasselbe. Also beide Spieler sollten da einfach geschont werden, weil ich erwarte auch beide Spieler in der Startelf gegen die Japaner.
Glaubst du denn, dass Gnabry zu 100% gesetzt ist? Weil bei Musiala bin ich der gleichen Meinung natürlich wie du, auch wenn es da jetzt Götze gibt, der sicherlich auch, sag ich jetzt, lege ich mich fest, mehr Einsatzzeiten bekommt, als vielleicht der ein oder andere Fan denken mag. Also ist er nicht als Maskottchen mitgefahren.
Der hat auch nicht gespielt, weil er auch geschont wurde. Da hat er auch noch gespielt.
Viele Spiele in Knochen mit der Eintracht, ne? Auch Champions League, DFB-Pokal, also der hat da auch diese typische Belastungssteuerung gemacht, richtig. Aber genau, mal zurück zu Gnabry, weil ich finde das schon interessant. Jonas Hofmann, das haben wir auch schon bei Sport1 berichtet, ist aus der Position hinten rechts. Das war ja so ein bisschen der Versuch, den der Bundestrainer anfangs mal gewagt hat, ob das vielleicht mit ihm auch als Rechtsverteidiger funktioniert, ist dann doch weiter vorne gesehen, weil er die Tiefenläufe eben ausspielen kann. Bei Gladbach in einer sehr starken Form, ein total wichtiger Spieler. Ist das für dich so ein Stein gemeißelt, dass der Gnabry auf jeden Fall spielen will gegen Japan?
Also wenn du mich vor einem Monat gefragt hättest, als wir zusammen im Wembley-Stadion waren, das Spiel gegen England geschaut haben, da hätte ich klar mit einem Nein geantwortet, weil Gnabry da überhaupt nicht in Form war. Aber man muss einfach die letzten Spiele sehen. Ich glaube, der hat gefühlt 10 Torbeteiligungen in den letzten 5 Spielen gehabt und war einfach extrem wichtig für die Bayern, hat wieder dieses Selbstvertrauen geholt. Und Flick kennt ihn ja auch. Er weiß ja auch, was in Gnabry steckt. Und 2020 bei dem Trippelsieg, da war er mit der entscheidende Mann in den wichtigen, auch in den engen Spielen gegen Lyon zum Beispiel, hat er ja auch das Tor damals gemacht. Und ich glaube, Flick ist schon relativ stark davon überzeugt, dass Gnabry auch von Beginn an der Mannschaft weiterhelfen kann. Hofmann, ein super Joker, auf den natürlich Verlass ist.
Ich sehe es genauso wie Kerry. Ich bin mir relativ sicher, dass Herr Gnabry spielen will. Ich glaube, Flick ist auch ein großer Fan von diesen Blocks, die es gibt. Und Herr Gnabry ist natürlich Teil des Bayern-Blocks. Und da fallen die Absprachen und Kommandos, Läufe etc. natürlich ein bisschen einfacher.
Bei Sané muss man natürlich dann abwarten. Ne? Der hat jetzt 90 Minuten gegen Oman gespielt. Da ist natürlich die Frage, startet er schon gegen die Japaner? Weil ich fand ihn jetzt nicht so überzeugend gegen Oman.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man kann es ja mal generell auch durchgehen, was die Bayern-Spieler angeht. Wie viele werden es denn am Ende sein? Wenn man mal guckt, du hast den Bayern-Block angesprochen, Felix, mit Musiala, mit Sané, mit Gnabry, was natürlich ein starker Block ist. Kimmich auf jeden Fall gesetzt.
Kimmich, Goretzka eigentlich auch gesetzt.
Genau, trotz Gündogan, der ja auch mit City Kapitän in einer starken Form ist, würde ich mich auch festlegen, Goretzka gesetzt.
Ja.
Neuer gesetzt, klar.
Gündogan hat aber auch gegen Oman ein sehr starkes Spiel gemacht. Also hat sich auch nochmal angeboten. Der Bundestrainer erwartet auch, dass er diese Führungsrolle übernimmt. Und wie du es halt ansprichst, also er ist Kapitän bei Man City, einer der besten Mannschaften der Welt, Leader, hoch angesehen, auch im DFB-Team. Da sagt der ein oder andere Spieler schon, der Ilkay Gündogan, der wird mal Trainer, weil er so ein hohes taktisches Verständnis mitbringt. Also ich glaube schon, dass das ein sehr heißer Konkurrenzkampf wird und es auch wieder gegnerabhängig ist. Wenn du mehr Dynamik, mehr Präsenz vielleicht auch brauchst im letzten Drittel, dann holst du einen Goretzka rein, der natürlich auch ja immer diesen Zug zum Tor auch hat, ein bisschen wuchtiger hat, genau. Und wenn du ein bisschen mehr auf Kontrolle ausgelegt bist, dann ist Gündogan wahrscheinlich die bessere Variante. Aber das ist definitiv ein heftiger Konkurrenzkampf da im Zentrum.
Den ja Thomas Müller noch befeuern könnte. Also jetzt nicht im Zentrum vor der Abwehr, aber im Zentrum ganz vorne. Wie ist denn der Stand bei ihm?
Ja, er hat noch diese Hüftbeugerprobleme, hat ja einen leichten Faserriss, so wie wir gehört haben, hatte er vor etwa 3 Wochen und konnte dann ja auch bei den Bayern nicht mehr spielen. Der eigentliche Plan sah ja vor, dass er nochmal gegen Schalke ein paar Minuten kriegt, im Rhythmus kommt und dann eben frisch zur WM fährt. Das war jetzt nicht der Fall. Er hat jetzt aber trotzdem auch schon individuell viel gemacht im Lager der Nationalmannschaft und wird am Samstag erstmals ebenso wie Toni Rüdiger dann auch mit seinen Kollegen trainieren. Und ich gehe schon davon aus, dass er zumindest gegen Japan auf der Bank sitzen wird. Aber in der Startelf sehe ich Thomas Müller jetzt noch nicht, oder wie meint ihr?
Ja, Patrick, was würdest du sagen, wie wichtig ist Thomas Müller schon so früh auch während der WM?
Ja klar, also er ist ein Unterschiedsspieler, er ist jemand, der wahrscheinlich sein letztes Turnier spielt und es auch nochmal der Welt beweisen will. Ich finde es übrigens auch immer interessant, wenn man mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, was vor allen Dingen die Bayern-Spieler für ein großes Fantum und große Beliebtheit auch in diesen Ländern entwickeln. Wir konnten ja kaum mit Manuel Neuer ihn beim Interview mit ihm reden und uns darauf konzentrieren, weil es so laute Neuer-Rufe gab.
Auch während des Spiels ja schon.
Während des Spiels schon. Also das ist dann schon verrückt. Und es sind immer, ob es das die Security ist, die Bedienung irgendwie am Buffet ist, ob das vorhin am Hotel-Pool auch derjenige ist, mit dem wir da zurzeit viel reden, kommt nämlich aus Bangladesch, der Kollege, und hat auch gesagt, Müller ist für ihn der größte Spieler. Und übrigens Michael Ballack, der ist riesen Michael Ballack-Fan, hat mich auch gefragt, wer ist denn bei euch Sportdirektor? Michael Ballack, was macht Ballack? Warum ist Ballack kein Trainer? Ballack musste irgendwas machen. Also es ist schon interessant, dass die Bayern auch außerhalb Deutschland, Europa vor allen Dingen, so eine große Reputation haben. Aber zurück zu deiner Frage, Thomas Müller, klar ist der wichtig. Ich finde, er hatte jetzt in den letzten Spielen, klar auch aufgrund seiner Verletzung war ja auch eine Phase raus, ein bisschen nachgelassen. Ich sehe ihn aktuell nicht in der ersten Elf. Also da sehe ich dann doch Kai Havertz oder vielleicht sogar Niklas Füllkrug, der endlich gezeigt hat, dass wir einen echten Neuner wieder haben, nachdem sich, glaube ich, ganz Deutschland gesehnt hat. Ist ja auch eine völlig verrückte Geschichte, dass der das dann doch noch gepackt hat nach den 10 Saisontoren mit Werder Bremen. Aber ich sehe Müller zurzeit ja als wichtigen Unterschiedsspieler, der auch von der Bank, glaube ich, einen Unterschied ausmachen kann, aber zurzeit nicht in der Startelf.
Man darf ja auch nicht vergessen, der hat den ganzen Oktober eigentlich auch schon gefehlt, Thomas Müller, wegen Magen-Darm-Infektion, wegen Corona. Also der war dann wieder außen vor, kam nicht richtig rein. Dann eben diese schwierige muskuläre Geschichte an der Hüfte. Also der ist einfach noch nicht hundertprozentig Startelf-fit, würde ich jetzt mal so sagen. Das wird er auch gegen Japan nicht sein, aber wie ihr es auch sagt, er ist wichtig für die Mannschaft, auch als Lautsprecher, als jemand, der für die Gruppe extrem wichtig ist, der für gute Stimmung auch sorgt. Also ist jetzt keiner, der irgendwie da Stress schiebt. Natürlich will er auch spielen und ich glaube, wenn er jetzt jedes Spiel auf der Bank sitzen würde, wäre er auch nicht sehr begeistert. Stimmt. Aber trotzdem, er ist ein Typ, der extrem positiv mit der Mannschaft auch klarkommt.
Um eine gewagte These da aufzustellen, ich glaube, dass ein bisschen, Patrick hat es ja ein bisschen angedeutet, ich glaube nicht, dass Deutschland auf Thomas Müller angewiesen ist, beziehungsweise ihn in der aktuellen Form braucht, vor allem, weil eben die Auswahl da vorne in der Offensive so groß ist.
Aber Havertz will ich auch nochmal einlenken, der hat jetzt bei der Nationalmannschaft, das sind eben auch diese Spieler, die für mich nicht immer hundertprozentig dann die Leistung bringen, auf die nicht immer hundertprozentig Verlass ist. Ja, er hat jetzt gegen Oman auch das Tor durch Füllkrug vorbereitet, er hat gegen England zwei sensationelle Tore auch erzielt, zumindest ein sensationelles Tor und dann noch eins. Aber auch da, ich finde, Hansi Flick hat so viele Optionen, warum nicht drauf zurückgreifen? Thomas Müller, der kann auch vorne ganz drin spielen, das hat er bei Bayern auch schon gemacht. Dann Füllkrug, eine gute Option, Moukoko ist ja auch reingekommen, der ist natürlich noch sehr jung, das wird für ihn jetzt auch so eine Art Lernprozess, aber ich glaube schon, dass ein Thomas Müller der Mannschaft auch weiterhelfen kann.
Jetzt mal langsam schon auf das Spiel eben dann am Mittwoch gegen Japan zu kommen. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft, ein definitiv richtungsweisendes Spiel. Das zweite Duell dann gleich gegen Spanien. Und wenn man eben das erste Spiel verliert, dann wird es direkt eng. Dann hat man gegen Spanien direkt so eine Art Endspiel. Wie sieht denn eure Prognose aus für die erste Partie?
Ja, also du hast eben angesprochen, man steht gleich schon mit dem Rücken zur Wand, wenn man dieses Spiel nicht gewinnt, weil dann kommt nämlich Spanien und Spanien ist bekanntlich auch eine Art Angstgegner von Deutschland, auch wenn sich diese Mannschaft gerade so ein bisschen im Findungsprozess auch befindet. Aber Japan ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Ja, jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, oh, die sind ja fast sogar nicht zur WM gekommen, weil sie knapp nur sich gegen den Oman durchgesetzt haben, gegen den Deutschland das Testspiel eben bestritten hat. Aber viele Legionäre aus der Bundesliga, ich denke da an Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt, der zurzeit in überragender Form ist, Ito, Doan von Freiburg, also sind wirklich wahnsinnig viele, Endo von Stuttgart, die dort auch für Furore sorgen. Und das ist schon eine Mannschaft, ich glaube, es ist nicht so einfach, sich auch auf sie einzustellen. Man kann nicht so richtig wissen, das ist, glaube ich, jetzt gerade die Arbeit, auch die Deni Röhl und Co., das Trainerteam von Hansi Flick, dann eben in den nächsten Tagen intensiv machen muss, Videoschulung, das hat man auch in den letzten Wochen schon gemacht, die hatten ja zwei Testspiele in Düsseldorf, wo Deni Röhl ja, so haben wir das erfahren, auch der Scout sozusagen war, der sich diese Mannschaften angeguckt hat, und das ist so eine, schon irgendwo auch ein großes Fragezeichen, wie die am Ende spielen werden. Ich glaube aber, und das ist auch ein Grund am Ende, warum Mats Hummels, jetzt kommen wir doch nochmal zu ihm, nicht dabei ist, weil Hansi Flick schon noch gesagt hat, wir sind eine Mannschaft, die das Spiel ganz klar dominieren und machen will, die den Ball haben möchte und die aktiv nach vorne geht. Und Hummels wiederum hat die besten Spiele beim BVB gemacht, als er eben defensiv verteidigen musste und die Mannschaft eben kaum am Ball war. Und das war ja auch ein Grund, warum er sich am Ende dagegen entschieden hat, ihn mitzunehmen. Aber ich glaube, die Deutschen müssen das Spiel machen und werden das Spiel machen. Und daran muss ich auch messen lassen.
Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, oder was meinst du, Felix?
Ja, nur noch der Fakt, dass Japan 24. immerhin ist in der Weltrangliste und da Mannschaften wie Schweden, Polen oder auch die Österreicher, die 10 Plätze hinter ihnen stehen, hinter sich lässt, also unterschätzen.
Wo ist denn Deutschland gerade, wenn du das
hast? Darf man die auf gar keinen Fall. Deutschland ist gerade Elfter. Also, ja, und was die Weltrangliste betrifft, die immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Und da sind übrigens unsere, in Anführungszeichen, Südamerikaner wieder ganz vorne. Brasilien Erster, Argentinien Dritter.
Aber ich finde, das ist eigentlich eine gute Bilanz. Also 11. Platz für Deutschland, dem würde ich aktuell auch zustimmen, weil es für mich jetzt keine Mannschaft ist, wo ich sage, also klar, das Potenzial ist da, man hat viel Talent, auch mit Blick auf die EM24 dann zu Hause in Deutschland, da ist Potenzial vorhanden, Aber ich sehe die Außenverteidigerposition nicht ideal besetzt, wenn man ehrlich ist. Und es ist auch kein Verteidiger vom FC Bayern dabei. Also dieser komplette Bayern-Block, der steht eben nicht.
Ich glaube, es gab es ja noch nie. Ne?
Es gab
irgendwie diese Abwehr komplett ohne Bayern-Spieler. Ja, das war immer das Prunkstück. Ne?
Also ja, das dürfen wir nicht vergessen. Dann hat man eben vorhin diese Stürmer-Thematik. Wir haben jetzt alle Stürmer angesprochen. Das ist jetzt kein absoluter Top-Stürmer wie in Haaland. Also das fehlt halt Deutschland, finde ich, zum absoluten WM-Favoriten.
Dann vielleicht eben abschließend zu diesem Thema. Was prognostiziert ihr in Sachen deutschem Abschneiden, wenn ihr jetzt einen Tipp abgeben müsstet? Und womit darf man zufrieden sein aus deutscher Sicht?
Ich würde sagen, Halbfinale wäre ein Riesenerfolg. Das wäre auch das, wo ich sage, hey, da kann man erhobenen Hauptes rausgehen, auch wenn natürlich das Ziel immer sein muss, als deutsche Mannschaft klar den Titel zu holen. Aber Halbfinale wäre eine Sache, die auch für Hansi Flick, denke ich, okay wäre, wenn man dann auf das Turnier mal zurückblickt.
Ja, das glaube ich auch. Ich gehe sogar einen Schritt weiter zurück und sage, man muss ein bisschen kleinere Brötchen backen. Und ich sage sogar, wenn du ins Viertelfinale kommst und dich dort gegen einen großen Gegner am Ende scheiterst, ich glaube, man kann auf Brasilien zum Beispiel dort auch treffen, dann kann man da auch erhobenen Hauptes dann rausgehen. Und Hansi Flick ist es wichtig. Er wird es, glaube ich, nie offiziell zugeben, aber diese Heim-EM 2024 im eigenen Land, das steht, glaube ich, über allem, dass sich da jetzt eine Mannschaft so ein Stück weit auch einspielt mit ein paar Stützen. Natürlich steht der Erfolg dann auch in Katar am Ende über allem, aber dass man da schon ein bisschen weiter nach vorne blickt, und das ist, glaube ich, schon wichtig.
Genau, das ist mit Sicherheit auch im Hinterkopf bei so Nominierungen wie Amir Bellakotschap, Youssoufa Moukoko und auch Karim Adeyemi, die bei dem Turnier natürlich auch weiter können, aber da geht der Blick mit Sicherheit auch schon in die weitere Zukunft.
Genau.
Wir dürfen gespannt sein. Sonntag geht's los. Die WM in Katar, die viel diskutierte. Wir drei sind vor Ort, freuen uns auf die Berichterstattung. Und ja, all diese Fragen werden sich dann hoffentlich beantworten. Spielt man? Nee, aber vor allem eben natürlich aus deutscher Sicht. Wer spielt? Wie laufen die Spiele? Wie weit geht's bei diesem Turnier? Viele Fragen, die offen sind, und viele Antworten, die wir unter anderem hier im Podcast liefern werden.
Sehr schön.
Vielen Dank und kommt gut durch das Turnier.
Ciao.
Ciao, ciao.